Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 182. Heute mit dabei der Robert.
Schönen guten Tag.
Und der Imanu.
Servus.
Ja, wie immer beginnen wir diesmal mit der Rückschau. Und da gab es ja einen Kampf oder eine Veranstaltung, die so wahrscheinlich zu den Highlights des Jahres zählen wird. Und zwar in Wales. Da kämpfte Anthony Joshua gegen Joseph Parker. Und da frage ich einfach mal den Robert, wie hat der dir gefallen, der Kampf?
Das ist eine gute Frage, weil es war jetzt mal ein Kampf, der aus dem typischen Joshua-Schema komplett eigentlich von vorne bis hinten rausfiel. Joshua hat gar nicht in meinen Augen gar nicht mal so viel Druck gemacht wie sonst, sondern hat relativ eindimensional eigentlich geboxt. Er hat den Kampf bis auf 2-3 Runden hat er jede Runde für mich gewonnen. Aber die hat er eigentlich größtenteils nur mit seiner Führhand gestaltet, muss man sagen. Und hat da wirklich einen wirklich lockeren Punktsieg nach Hause gefahren. Ohne dass im Parker irgendwie bis auf einer Situation mal wirklich gefährlich werden konnte. Also das war schon ein ziemlicher Klassenunterschied, den ich jetzt so nicht gedacht hätte. Klar, für mich war Joshua definitiv der Favorit, aber dass er dieser Favoritenrolle so stark gerecht wurde, hat mich dann doch gewundert, weil beim letzten Kampf, da hatte ich meine Kritiken an ihm gehabt, dass er doch eine relativ schlechte Kondition hat, aber er hat sich jetzt in diesem Kampf auch nicht sonderlich verausgabt, muss man dazu sagen, und hat 12 Runden lang andauernd die Linke gehauen, ohne irgendwie befürchten zu müssen, dass das irgendwie nach hinten losgehen könnte und dass ihm Parker irgendwie gefährlich wird. Also da war ich einerseits natürlich, ich war einerseits enttäuscht, dass es kein K.O. gab. Dafür hat, sagen wir mal so, Parker zu viel vertragen und Joshua zu wenig gemacht. Aber andererseits hat es mir auch gezeigt, dass Joshua noch deutlich strategischer boxen kann, als man es ihm eigentlich zugetraut hat.
Oh, ja, da war jetzt schon viel, viel dabei. Ja, ich tue mich da auch irgendwie schwer, den Kampf immer bei der Einordnung. Das ist nicht so einfach. Ich meine, ein Klassenunterschied finde ich mutig, das zu sagen. Ich meine, klar, man kann man kann Parker vielleicht auch 2, vielleicht 3 Runden geben. Man kann ihn aber vielleicht auch 4 oder 5 geben. Wenn man sich die Punch-Statistiken anschaut, sind die ja doch relativ eng. Richtig viel gefressen hat im Kampf niemand von beiden. Was ja auch irgendwie ein bisschen überraschend war, vielleicht für manche oder für uns auch. Und Joshua wiegte.
Geschlagen, das stimmt, aber da ist nie viel richtig reingegangen.
Ja, aber er hat im Gegensatz zu Joshua ja auch schon mal zum Körper gearbeitet und so. Und aber das finde ich von beiden nicht so viel angekommen. Als wäre jetzt kein Kampf, wo jetzt beide immense Substanz gelassen haben. Und ich finde, Joshua wirkte wirklich wie so ein Klitschko-Klon in dem Kampf. Also
ohne runterdrücken.
Ja, also wir haben den Kampf ja, als wir den zusammen geschaut haben, da war nur der Box im Grunde wie Wladimir. Also hättest du ihm irgendwie so einen Wladimir-Klitschko-Gummianzug angezogen, da hätte keiner einen Unterschied gemerkt. Also das war irgendwie wirklich wie Wladimir so. Das hat er souverän gemacht und mir. Da könnte es vielleicht jetzt kontrovers werden. Imanu ist ja, glaube ich, anderer Meinung. Also ich fand, das war ein guter Kampf von beiden. Also Parker hat auf jeden Fall gezeigt,
ja, keine Frage, der ist ja jetzt nicht zum Verlieren gekommen.
Genau,
also er hat ja konsequent was versucht.
Genau. Vielleicht hier und da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht von Parker. Aber das Gleiche kann man von Joshua natürlich auch sagen, so dass man sich doch schon auch irgendwie von dem Regenten im Schwergewicht irgendwie vielleicht ein bisschen eindrucksvolleren Sieg erhofft hätte. Aber unterm Strich finde ich, war es eine echt gute Leistung Von beiden. Also nichts jetzt, was in die Geschichte eingehen wird, als epische Schlacht oder so, aber es war echt eine gute Leistung. Joshua gefiel mir körperlich auch sehr gut. Er war relativ leicht für seine Verhältnisse.
Parker fand ich im Gegensatz zu den letzten Kämpfen auch deutlich schneller auf den Beinen.
Ja, auf jeden Fall. Und bei Parker fand ich, weiß ich nicht, ob der vielleicht nicht so vom Körperlichen vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Luft nach oben ist, so, weil er wirkte so, es war ja schon ordentlicher Größenunterschied und vom Körper auch her, wie so ein nicht ganz austrainierter Cruiser, will ich nicht sagen, aber das waren schon, ja, also ich weiß nicht.
Er ist jetzt nicht der Modellathlet, wie er jetzt Joshua ist.
Das ist, ja genau, und ich weiß nicht, ob der nicht noch vielleicht auch körperlich noch ein bisschen Luft nach oben hätte, Parker, so in Zukunft, der ist ja auch noch sehr jung. Aber so hat mir Parker...
Man kann bei Joshua ja sagen, schon, das sind, was hat er gewogen? 109 Kilo um den Dreh, 109, 107 meine ich. Aber das waren trockene 109,7, da war ja kein Fett dran.
Ja, gar nichts. Ja.
Und ihr Parker wog 107, ja, sagen wir mal so, das ist jetzt auffallend, also sagen wir mal so, ich würde viel dafür geben, so einen Körper wie Parker zu haben, aber sagen wir mal so, er sah im Gegensatz zu ihm ja schon, also da war schon ein bisschen mehr Speck dran.
Ja, auf jeden Fall.
Aber er ist immer noch meilenweit davon entfernt, jetzt fett zu sein.
Ja, natürlich, natürlich. Er hat einfach nicht so ein Bodybuilder-Körper oder so gute Anlagen auch, wie Joshua sie hat körperlich. Ne? Ich meine, selbst wenn er vielleicht mehr tun würde und so, wird er nie so wirken wie Joshua.
Eine genetische Veranlagung brauchst du schon dafür.
Genau.
Selbst wenn du ein Stoffer bist, brauchst du eine genetische Veranlagung.
Ja, und viel mehr Muskelmasse, weiß ich auch gar nicht, ob die Parker gut tun würde, weil er doch sehr, sehr schnell war, also der Jab von Parker. Mhm. Und die Hände waren ja doch echt schnell. Und da...
Was ja seine große Stärke, seine... Ich sag mal, was ich jetzt im letzten Kampf, also im letzten Podcast ja auch angemerkt, glaube ich, oder habe ich das überhaupt gesagt? Ich meine, aber was ich bemängelt bei Parker ist halt seine Beinarbeit. Die ist nicht die beste, aber ich muss das auch korrigieren. Er ist viel hinterher gelaufen und hat auch viel mehr gemacht. Also die Beinarbeit ist im Vergleich jetzt zu den letzten Kämpfen schon besser geworden.
Ja, also mir hat er so sehr gut gefallen, wie gesagt, vom Speed. Ich denke, so von der Athletik findest du schon vielleicht ein bisschen Luft nach oben, vielleicht auch vom Skill-Level noch ein bisschen, aber es ist auch wirklich nicht alt. Joseph Parker, darf man ja nicht vergessen, ist ja auch erst 26. Was er für ein Heavyweight nicht alt ist. Und diesen Joseph Parker aus diesem Kampf, den schlagen halt auch nicht viele im Schwergewicht. Also vielleicht, ja, Wilder, vielleicht noch ein paar mehr, aber wenn es welche gibt, dann sind es auf jeden Fall nicht viele. Und ich würde diesen Parker auch gerne mal gegen Joshua sehen. Und ja, aber fragen wir mal den Imano zu dem Kampf, weil der hat ja vielleicht auch noch eine andere Meinung zu, oder?
Ja, definitiv. Also der Kampf war für mich erstmal grundsätzlich gesehen auf sehr bescheidenem Niveau, muss ich sagen.
Oh.
Weil man in dem Kampf sehen konnte, dass beide Opponenten wirklich extrem große Schwächen und Schwachpunkte aufweisen. Also ich finde, mit Weltklasse hatte das wenig zu tun. Besonders in Bezug auf Parker muss man sagen, wenn man so viele Schnelligkeit und Speedvorteile in einem Kampf hat, und ich sag mal, von der Größe waren ja beide auch fast identisch groß. Ich glaube, Joshua hat nur 3 oder 4 Zentimeter mehr.
6. 5 oder 6?
1,99 ist der Joshua.
Joshua ist 1,98 und Parker meine ich 1,93.
Also 5 oder 6 Zentimeter. 5 Zentimeter, genau. Also ja, fast identisch groß. Ist ja kaum Unterschied. 5 Zentimeter finde ich im Boxen. Im Schwergewicht ist nicht besonders viel. Gerade wenn du halt Speedvorteile hast, musst du... Also machst du die 5 cm eigentlich ohne Probleme weg. Und er kam ja überhaupt nicht wirklich ran. Aber das war ja im Endeffekt auch schon gegen Fury zu sehen, wo das gleiche Spiel war. Fury ist ja nicht ansatzweise so gut wie Tyson Fury. Aber auch da hat Parker eigentlich, wenn man ehrlich ist, hat er klare Hände getroffen. Ich habe keine gesehen in den 12 Runden. Und da konnte man schon sehen, dass Parker im Vorfeld schon keine Chance haben wird, gegen Anthony Joshua zu gewinnen. Wenn du einen Yuri Fury nicht stellen kannst, dann wirst du einen Anthony Joshua erst recht nicht stellen. Und genau das war das auch, wo ich auch mit Freunden im Vorfeld drüber geredet habe, dass Parker absolut chancenlos ist, gegen Joshua zu gewinnen. Kann er halt nicht. Wenn dann Yogi Fury nicht stellen kann, kann dann Joshua auch nicht stellen. So, und das ist das Problem, wo man auch sieht, dass Parker, ich weiß nicht, mit Weltklasse, wenn ich ganz ehrlich, nicht viel zu tun hat. Wenn du schon gegen Fury, wie gesagt, nicht richtig in die Gänge kommst, gegen Yugi oder gegen einen Rajwan Kuyano, wenn du den nicht ausnocken kannst, und wenn du gegen Andy Ruiz Jr. eine MD mit Ach und Krach und Hängen und Würgen, die er boxt, dann siehst du, dass dieser Typ mit Weltklasse, finde ich, nicht viel zu tun hat. Ist ein guter Boxer, ohne Frage, in einem schwachen Schwergewicht. Muss man auch dazu sagen, da gibt es halt 5, 6, 7 Kämpfer, die man ernst nehmen kann. Dazu muss man natürlich Parker auch zählen. Deswegen sage ich auch schwaches Schwergewicht, wenn so ein Mann halt schon in die Top-Regionen gehört. Ja, das ist erstmal grundlegend und zum Kampf.
Findest du, dass das Schwergewicht wirklich so schwach ist?
Ja, absolut.
Im Vergleich zu vor 6 Jahren?
Ich finde, das Schwergewicht seit ungefähr 15 Jahren dödelt das vor sich hin. Das hat sich nicht viel geändert jetzt. Du hast natürlich jetzt Klitschko im Endeffekt, was heißt verloren? Gut, ich persönlich bin natürlich jetzt nicht unglücklich, dass er weg ist, weil du mit Joshua jetzt einen schönen Nachfolger gefunden hast wahrscheinlich, der ähnlich boxt und die gleichen Schwächen hat auch wie Klitschko ungefähr. Vielleicht ein besseres Kinn hat, das ja, aber so grundlegend vom Boxen, weiß ich nicht, ob das ein großer Unterschied ist. Drückt weniger runter vielleicht und klammert weniger, aber grundsätzlich verlaufen die Kämpfe jetzt schon etwas identisch, muss man sagen, zu Klitschko. Das wurde auch eben hier gerade ganz gut schon angesprochen.
Wobei auch in dem Kampf, wie du schon richtig anmerkst, hätte der Referee ja durchaus vielleicht hier und da mal ein bisschen energischer mahnen können, den guten Joshua, weil da, ich meine, er hat es ja irgendwo wie Wladimir gemacht, den Gegner teilweise dann unterm Arm gehabt und so, ne? Also jetzt nicht ganz so krass
ja,
ich wie
immer. Also das ist ja, also wenn du einen Klitschko-Kampf gesehen hast, dann ich sag mal so, das hatte schon was von Kuschelrock.
Also nicht, es hatte noch nicht diese Dimension. Das
kannst du Joshua nicht so in dem Umfang vorwerfen. Also Klon höchstens von der geraden führen. Da bin ich dabei. Das hat er sich von Klitschko gut abgeguckt, aber na, also was für mich immer dominierend war bei Klitschko, war runterdrücken. Kampfvermeidungstaktik.
Ja, Klitschko war natürlich ein viel eklatanteres Beispiel als Joshua. Nur so vom Boxen her, habe ich auch gesagt, nicht so vom Verhalten. Ich weiß nicht, im Ring finde ich nicht, er drückt schon weniger runter und er klammert auch nicht so eklatant. Das ist ab und zu mal passiert,
auf jeden Fall.
Aber es war so, ist auch viel flexibler in seinen Schlägen, wollte ich sagen. Er ist schon der viel bessere und komplettere Boxer als ein Klitschko. Deswegen hat der Klitschko auch besiegt, weil er eben kompletter ist und besser ist. Und
die bessere Nehmerfähigkeit. Klitschko war aber auch 41.
Ja, den hätte er auch mit 30 oder 32 oder 34 geschlagen, den Klitschko, weil Klitschko kann die Treffer einfach nicht nehmen. Klitschko kann die Treffer nicht nehmen, Joshua kam zurück, er kann die Treffer nehmen, er geht schwer runter. Wenn Klitschko so schwer runtergeht, dann siehst du in der 11. Runde, was passiert, dann ist dann 30 Sekunden später Feierabend. Joshua kann die Dinger halt
nachdem dann immer dreimal runtergegangen ist, also das glaube ich, kann ich
ja, nicht. Ja, eben, aber er geht dann dreimal runter. Joshua bleibt eben dann stehen. Der hat nach dem Niederschlag, hat er unzählig viele Bomben noch genommen in dieser Runde. Da wäre Klitschko schon wieder bestimmt 3 oder 4 Mal runtergegangen von den Dingern, die er da genommen hat.
Ja, aber auch vom alten Wladimir, der natürlich nicht mehr diese Athletik hatte und Power hatte, natürlich.
Der Power geht vom Schwergewicht eigentlich nie. Er geht zum Schluss. Ich würde nicht sagen, dass Klitschko weniger Power hat. Das siehst du ja auch an diesem Ding, was eingeschlagen ist bei Joshua, dass er noch Power hatte. Weil sonst würde da ein Joshua wahrscheinlich keine Wirkung zeigen. Natürlich hat Klitschko Power und der war auch.
Ja, aber Power geht immer im Alter.
Hat wirklich fürs Boxen gelebt, ist ständig im Training gewesen, immer in Shape im Ring gewesen. Ich glaube nicht, dass Klitschko Shot war. Das ist der gleiche Klitschko.
Shot nicht, aber nicht mehr in Prime.
Schwierig zu sagen. Also ist ja bei jedem Boxer anders, ne? Wann er altert. Also ich weiß nicht, ich habe den Klitschko nicht schlechter gesehen.
Er war in meinen Augen
mal ja.
Shot. Das Ding gegen Pulev, das war super gewesen. Das Ding gegen Jennings, das war ein grauenhaftes Gewürge und Tyson Fury hat dann im Kampf danach dann den Deckel zugemacht.
Ja, weil das aber auch Boxer waren, die Klitschko davor nie so gefaced hat. Vorher hatte halt gegen irgendwelche, ja, guck dir den Boxer gekonnt hat an.
Ich bitte dich, gegen Leute wie Jennings hat er oft geboxt.
Wenn der gegen Pulev geboxt hätte, an dem Tag, wo er gegen Joshua gekämpft hätte, wäre der Kampf genauso ausgegangen wie der Fight im ersten, also wie der Pulev-Kampf 2 Jahre davor.
Vielleicht, aber
das muss man aber auch dazu sagen, A ist er älter gewesen und Pulev wird auch in 3 Jahren noch gegen den Klitschko verlieren, weil da auch ein Klassenunterschied drin ist.
Ja, eben. Ja. Genau, das ist halt
aber
so,
du hast das Ding gegen den Jennings, da war schon die Luft raus. So ein Boxer hätte vor 5 Jahren Hätte er mit links ausgeboxt. Ob er ihn K.O. geboxt hätte, weiß ich nicht, aber ausgeboxt hätte er ihn.
Weiß ich nicht, ist ja unangenehm zu boxen, so ein Jennings, weil er eine sehr gute Defensive hat, er kommt über die Defense. Gut, das war jetzt gegen unseren kubanischen Freund, der nicht so zu sehen. Ortiz. Aber grundsätzlich, ja genau, grundsätzlich sehr, sehr defensiv guter Mann, der sich auch relativ beweglich auf den Beinen präsentiert. Und da hat Klitschko seine Probleme mit, das konntest du dann gegen Fury auch sehen. Der hat halt solche Leute nie vorher geboxt, die auch so groß waren, die defensiv so stark waren, die auf den Beinen unheimlich slick waren. Joshua zum Beispiel hatte einen guten Jab, das hat er vorher auch nie geboxt. Und dann sagt man natürlich nachher immer leicht, ja, der war jetzt Schott, der war alt und so, aber man
Bulev vergisst... hat einen guten Jab.
Ja, aber hat keine Power dazu. Da kann der Klitschko durchrennen.
Und ein Hay ist auch schnell auf den Beinen und hat einen guten Jab.
Ja, und da sah Klitschko beschissen aus. Hat, glaube ich, 2 Treffer im ganzen Kampf gehabt, die richtig klar und deutlich waren. Sah ganz schlecht aus. Es war halt ein...
Ja, zumindest so gut genug, dass er jede Runde gewonnen hatte.
Nö, hat er nicht. Hat er nicht. Also, Dres zum Beispiel hatte den Kampf nach 6 Runden Draw gegen Hay. Auf den Scorecards, ich zum Beispiel auch, viele andere in England auch, fand ich nicht. Klitschko hatte keine Treffer.
Tony Thompson ist auch null.
Zum Beispiel so ein Boxer, der für viele eben sehr slick ist. Und gegen den hat er auch brilliert.
Nö, seine ist im ersten Kampf sehr, sehr schlecht aus. Sehr schlecht im ersten Kampf aus. Gegen Tony Thompson, wirklich sehr schlecht.
Schlecht kann man nicht sagen.
Hat und Thompson er hat sich den Fuß verdreht hat, ja.
Er hat sich ein bisschen schwerer getan, aber jetzt schlecht aussehen würde ich jetzt auch, ja, so weit würde ich auch nicht gehen.
Da muss man auch sagen, wer ist Tony Thompson, wen hat Thompson besiegt? Welche Big Wins hat Thompson denn, dass er so toll ist? Niemanden. Thompson ist ein Niemand im Schwergewicht. Ein alter Mann, der mit 33 oder irgendwann angefangen hat zu boxen, 28 glaube ich. Und von daher, das sind keine ernstzunehmenden Gegner. Ja, also Klitschko hat jahrelang einfach nichts gefaced. Jetzt zum Schluss der Karriere, ja, hat man gesehen, was passiert. Fans sagen jetzt natürlich, klar, er war alt. Hater sagen, er hat einfach nie was geboxt. Vielleicht liegt die Wahrheit auch irgendwo in der Mitte.
Eher, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jemand mit 40 Jahren noch so viel Athletik hat und Schnellkraft wie ein 30-Jähriger. Das schwindet einfach und wird weniger. Und der war niemals mehr in seiner Prime. Also das kann man eigentlich nicht sagen. Finde ich zumindest. Aber gut, ich denke, wir drehen uns da im Kreis. Was ich eben sagen wollte, ist, dass ich finde, der Referee hier und da hatte er jetzt unbedingt Joshua in dem Kampf jetzt gegen Parker nicht unbedingt gerade benachteiligt. So eine Situation, da ging Parker ziemlich aggressiv vor und da ging er einfach dazwischen so grundlos. Da hatte ich mich auch, warum? Was sollte das? Und auch so, bei den Emanungen war er so ein bisschen zurückhaltend, kann man vielleicht noch anmerken.
Ja, wie gesagt, im Ringrichter...
Ich sage nicht, dass er deswegen gewonnen hat.
Es waren wenige Momente drin, wo ich mich jetzt über den Ringrichter beschwert habe. Also bei Klitschko war es ja damals wirklich eklatant, was er gemacht hat. Bei Joshua, er hatte diese Dinge auch in dem Kampf auf jeden Fall drin, teilweise, ja. Aber in einem Rahmen, wo man, jetzt sage ich mal, nicht unbedingt sich darüber so aufregen muss.
Nein, aber daher, was man der durchaus anmerken sollte. Ne?
Klar, kann man auf jeden Fall machen. Bin ich bei dir. Aber es ist so, wenn es Klitschko in diesem Rahmen betrieben hätte damals in seiner Karriere, hätte ich absolut auch gar nichts gesagt. Das ist für mich im Boxen schon legitim, dass du vielleicht einmal in der Runde irgendwie dich mal irgendwie klammerst oder so. Mein Gott, wenn du in einer Situation bist, wo du vielleicht gerade nicht wegkommst oder so, absolut kein Problem. Nur wenn es dann wie gegen Povet geht, ich glaube, wie viele waren es? Ich hatte irgendwann letztens die Zahl, glaube ich, genannt, oder es war im Sportforum, ich weiß nicht, es war irgendwann irgendwo im dreistelligen Bereich, wo Klitschko die Klammerorgie gesucht hat. Dann hört dann irgendwann der Spaß auch wirklich auf und es nervt dann einfach. Aber hier in diesem Kampf weiß ich nicht. Das Problem war wirklich einfach, denke ich, Parker, weil er einfach nicht in die Distanz kommt, obwohl er im Prinzip ja die größeren Möglichkeiten hat. Er hat ungefähr die gleiche Körpergröße mit dem Geschwindigkeitsvorteil. Dann musst du in der Lage sein, an den Mann zu kommen. War er aber nicht. Und von daher, gut, ist das Problem bei Parker zu sehen und das werfe ich dann wiederum Joshua vor. Parker ist für mich persönlich, kann jetzt jeder denken darüber, was er will, ein absoluter Durchschnittsmann, der natürlich in die Top 10 des Schwergewichts gehört, ohne Frage, weil das Schwergewicht halt schlecht ist, in meinen Augen. Aber das ist wirklich von Joshua, ich weiß nicht, was er da gemacht hat in dem Fight, warum er da nicht auch zum Schluss noch ein bisschen mehr Risiko geht, wie gegen Takam, da kann man doch open irgendwann, mach doch auf. Und versuche ihn noch umzuhauen. Er erzählt da im Vorfeld, die K.O.-Quote ist ihm so wichtig. Und da habe ich gar nichts von gesehen, dass er auch nur ansatzweise irgendwie versucht hat, ihn auszunocken. Also, das war für mich ein ganz, 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 ganz ja, natürlich ein Sieg hat er gewonnen, mit Sicherheit knapp nach Punkten, aber also brilliert hat er nicht und ja, versucht ihn K.O. zu schlagen hat er auch nicht und das gegen einen Mann, der ja eben keine Gefahr darstellt und ich weiß nicht, warum er da nicht ein bisschen was versucht. Das enttäuscht mich auf jeden Fall ein bisschen, muss ich sagen. Aber ansonsten, ja gut, natürlich hat er jetzt den Titel geholt und hat fast alle bis auf einen und ja, der ist noch übrig. Und hoffen wir dann, dass es dann vielleicht dieses Jahr noch zum Duell mit Wilder kommt, weil, sind wir ganz ehrlich, aufgrund der Schwäche des Schwergewichts wird es wahrscheinlich niemanden geben, der Joshua schlägt aktuell, außer Wilder vielleicht. Und andersrum, bei Wilder ist es das Gleiche. Ihn wird auch wahrscheinlich niemand schlagen, außer es wäre ein Riesen-Upset, was ich aber keinem zutraue, so wirklich. Außer
noch nicht mal Miller?
Ja, ist auch ein sehr unangenehm zu boxender Mann. Auch sehr groß, aber er ist auch übergewichtig und ich weiß nicht, der hat auch nicht die große Schlagkraft. Der ist auch so ein bisschen langsam, unangenehm zu boxen auf jeden Fall, weil er vorkompressed und so. Aber für mich sind die Jungs
wie Joshua zum Beispiel. Hast du das schon gesehen? Aber wenn dann schon Wilder gegen Ortiz boxt, der lag Zeitpunkt des K.O.s auf meiner Punktkarte hinten.
Ja, Wilder. Die Offiziellen hatten's einen vor für Wilder. Ja, auf meinem Scorecard-Zettel war es auch tendenziell eher. Ich habe das nicht mitgescored, bin ich ehrlich, aber so gefühlt auch eher. War eine Runde hinten oder vielleicht sogar zwei oder unentschieden, wie auch immer. War auf jeden Fall eng.
Aber natürlich hast sehen, du aber auch Ortiz recht, dass Wilder es immer noch schaffen kann, so ein Ding mit einer zu beenden.
Ja, das ist
eine wirkliche absolute Klasse. Aber boxerisch hast du schon gesehen, dass Ortiz besser ausgebildet war als er.
Ja, Ortiz, genau. Wir reden aber von dem Mann, wo wirklich vielleicht für beide, für Joshua und für Wilder, die größte Gefahr im Schwergewicht dargestellt hat. Er ist der einzigste Mann auch, den ich vorher auf dem Zettel hatte, wo gesagt hat, der hat definitiv Chancen, Wilder zu besiegen. Mich würde das nicht wundern, wenn das passiert. Aber das ist auch eben der einzigste so auf dem Zettel gewesen. Und der ist jetzt halt, der hat verloren und der wird wahrscheinlich auch keinen Shot gegen einen der beiden nochmal bekommen. Also ist er für mich vom Zettel runter. Und jetzt, nachdem, wer soll die denn schlagen können? Fury vielleicht, wenn er fit ist, wenn er zurückkommt. Das könnte ich mir vorstellen. Das wären geile Ansetzungen gegen Wilder und gegen Joshua. Den hätte ich auf dem Radar noch, auf jeden Fall. Kann er beide schlagen. Aber sonst, solange der nicht zurück im Business ist, sind die für mich alle, die hinter den beiden Jungs hier kommen, ganz krasse Außenseiter. Auch Povetkin, der jetzt wieder, ja, auch gegen Price schon nach 3 Runden wirkt, als hätte er 12 geboxt. Ohne Doping scheint da auch nicht mehr viel zu gehen, auch schon relativ alt.
Ja, wobei, können wir ja mal direkt drauf eingehen auf den Kampf. Der war ja eigentlich fast schon interessanter eigentlich gewesen. Ich fand, Povetkin wirkte schon ein bisschen, als hätte er mehr Pfiff gehabt. Gut, andererseits hat er sich wahrscheinlich gedacht, der geht jetzt hier auf 4-5 Runden, dann dürfte der durch sein, was ja im Endeffekt ja auch stimmte. Aber ich fand, dass Price sich mal im Gegensatz zu seinen letzten Kämpfen doch mal ein bisschen mehr getraut hat. Also vor allem die dritte Runde, die fand ich ja krass, wo Povetkin ihn niedergestreckt hat, er zurückgekommen ist und ihm auch noch eine verpasst hat, dass er da einmal durch den halben Ring geflogen ist.
Ja, ist richtig. Sagen wir mal zumindest so, auch gegen Christian Hammer hat er ja den Hammer schwer am Boden gehabt. Ne? Ich glaube, in der fünften Runde war das, oder sechste Runde.
Ja, eine Runde auf jeden Fall, bevor der Abbruch kam.
Genau, und da war er auch gerade bei 8 wieder oben und das Ding war auch fast vorbei. So, ne? Also natürlich, Price hat Power. Mehr getraut bin ich so halbwegs mit dir einverstanden, was du sagst. Also man hat ihm schon wieder angemerkt, er hat ja eigentlich auch Beweglichkeit. Er ist ja auch, wenn er will, kann er seine Beine auch einsetzen. Der ist nicht ganz so langsam auf den Beinen. Aber er macht es einfach nicht. Er ist dann einfach, wirkt einfach steif im Ring. Er bleibt dann einfach fast eine ganze komplette Runde nur stehen und bietet einfach ein stehendes Ziel an. Er verkrampft einfach im Ring, habe ich den Eindruck. Er kann einfach das nicht umsetzen, zu was er in der Lage ist oder in der Lage wäre generell. Und plus dann die Nehmerfähigkeiten, die ja überschaubar sind, muss man sagen. Das ist dann halt so.
Überschaubar ist gut, wenn du hier gerade das schwache Kinn von Klitschko und so kritisiert hast. Wie nennst du denn das dann bitte von Price?
Ja, ich habe das auch letztens schon mal hier, das hat man glaube ich nicht aufgenommen, gesagt. Klitschko schwaches Kinn ist vielleicht wirklich das falsche Wort. Ich denke eher, dass er in Panik gerät, wenn er getroffen wird.
Ja, der hat
wird,
nicht die starke Psyche dafür,
die Übersicht. Einfach nicht in den Krieg ziehen. So. Ja, genau. Der geht dann einfach irgendwie Runter, ja, einschlägt. Ja, das ist genau, eher physisch vom Kopf. Ich weiß es nicht, vielleicht beides. Keine Ahnung. Ganz schwierig einzuschätzen auf jeden Fall. Aber das hast du auch gegen Sanders gesehen. Das waren teilweise keine klaren Hände dann mehr zum Schluss. Der ist einfach nur irgendwie, ja, kam nicht mehr mit der Situation zurecht und genau, ging dann runter. Auch gegen Peter, die Knockdowns, einfach mal angucken. Da sind keine richtig klaren Hände vorher drin gewesen. Das ist einfach so. Einmal so ein bisschen getroffen und dann in Panik geraten und dann irgendwie runtergehen, weil er nicht mehr weiß, wie er sich verhalten soll. Genau, deswegen schwaches Kinn bei Klitschko ist vielleicht der falsche Ausdruck, ne? Einfach, genau, wie du gerade schon sagst, kommt mit der Situation dann nicht so
Nein, der
gut
ist ja auch
zurecht.
2005 gegen Sam Peter ist er ja runtergegangen. Hat ein bisschen gebraucht, sich nochmal zu sortieren und hat es ja dann trotzdem noch geschafft.
Ja, wobei ich glaube, wenn die. Es war, glaube ich, in der 10. Runde. Wenn die Runde 30 Sekunden länger geht, dann ist der Kampf vorbei. Da hat er Glück
Hätte,
gehabt. Da
hätte,
war es.
hätte, würde, könnte.
Ja, war gegen Joshua aber auch so. Ne? War gegen Joshua auch so. Da siehst du, die Runde, die ist dann noch gegangen eben. Und dann ist er rausgenommen worden. Und das ist halt im Boxen.
Ja,
Ich
ich
denke
meine,
nicht, dass Klitschko
das
sich
sind viele,
irgendwo.
nimm es mir jetzt nicht krumm, aber das sind immer so Sachen, das ist immer zu viel hätte, könnte, würde. Ja, ist genau wie Ortiz, ja, gegen Wilder. Ja, Wilder lag hin. Er hat aber gewonnen. Er hat den K.O. geschlagen. Also gibt es daran nichts zu rütteln. Ist genau wie der Kampf Lewis gegen Vitali Klitschko. Ja, Klitschko führte nach Punkten bei allen. Ja, aber ist trotzdem aus dem Kampf rausgenommen, weil er eine so heftige Augenverletzung hatte. Hätte, könnte, würde.
Ja, gut, das ist richtig, nur ist natürlich trotzdem eine Tatsache, wenn nur 10 Sekunden auf der Uhr sind, kann Peter ihn halt nicht finishen. Läuft er noch eine halbe Minute, wird er gefinisht, bin ich mir sicher. Aber du hast natürlich recht, klar. Das ist dann, hätte er in 30 Sekunden vorher halt hart treffen müssen, hätte er länger Zeit gehabt, ja. Hast du schon recht, natürlich. Nur wollte ich grundsätzlich damit sagen, dass ich nicht glaube, dass Klitschko sich dann irgendwie physisch oder irgendwie in der Art verbessert hätte nach Peter. Ich denke einfach nur, dass es, ja, dass die Gegner einfach nicht gab, um sag ich mal, die Parameter aufweisen konnten, die man braucht, um einen Klitschko zu schlagen. Das ist Größe, Schnelligkeit, gute Defensive, guter Jab, guter Punch. Das hat alles Fury gehabt, das hat alles Joshua gehabt.
Naja, gut,
Und
guten Punch bei
die haben es
Fury
umgesetzt.
war ein überdurchschnittlicher, also leicht überm Durchschnitt liegender Schlagstärke, würde ich Fury attestieren. Aber ein guter Puncher ist er nicht.
Nee, bei Fury trifft das nicht durch. Das weiß auf Joshua
Der hat doch
bezogen.
Leute wie Hammer und ja, gut, Hammer, ja gut, ist jetzt auch nicht jetzt nicht das schlechteste Kinn, aber auch eher ein durchschnittliches Kinn. Oder Leute wie Derek Chisora. Der zwar eigentlich auch ein Eisenkopf ist, aber die hat er ja auch in irgendeiner Form stehen gelassen. Das waren zwar TKOs, aber weil die beiden aufgegeben haben.
Nee, das war wie gesagt, habe ich ja gerade revidiert. Das war nicht auf Fio bezogen. Der kommt über seine Schnelligkeit, über seine Beweglichkeit, wo Klitschko mit Problemen hat. Joshua hingegen kommt ja gar nicht mit seiner Beweglichkeit. Der ist ja nicht wirklich schnell. Er hat ganz gute Reflexe, so was Punches ausweichen betrifft. Vom Kopf her das Movement, das ist gut. Aber die Beinarbeit von Joshua ist alles andere als wirklich, wirklich gut. Also das ist einfach ziemlich roboterhaft, finde ich. Ist er nicht wirklich schnell, auch nicht wirklich beweglich auf den Beinen. Das ist okay, das ist Durchschnitt. Und damit kam Klitschko auch von der Beweglichkeit her schon zurecht von Joshua. Er konnte halt nur nicht klar treffen, weil Joshua immer relativ gut ja, sich mit dem Kopf bewegt hat und die Treffer, so die Schläge, die ankamen, dann konnte er gut antizipieren, ausweichen. Und selbst kommt er halt natürlich auch mit einem guten Jab, konnte das Duell mit Klitschko eigentlich ausgeglichen gestalten vom Jab her. Und das ist natürlich für einen Mann wie Klitschko halt überhaupt nicht cool, wenn du dich nicht sicher fühlen kannst im Kampf. Ne? Sonst kam er immer. Er konnte den Kampf mit dem Jab dominieren, wenn der kleinere Gegner rankam, dann schön runterdrücken. Und wenn du halt das Jab-Duell nicht gewinnst und dich unsicher fühlst im Kampf und dann selbst mal hart getroffen wirst, dann ist das für jemanden vielleicht nicht mit der stärksten Psyche so keine coole Geschichte. Deswegen hat er solche Kämpfe dann im Endeffekt verloren. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Klitschko ist sowieso jetzt Geschichte. Von daher, ja, sollten wir uns dann auf das Schwergewicht aktuell konzentrieren und. Ja, sehe ich halt wenige Leute, die die beiden Jungs wie Wilder und Joshua schlagen können. Deswegen hoffe ich, dass der Kampf am Ende des Jahres kommt und es einen neuen Superchamp gibt, weil seit Lewis, und das ist ich glaube 18 Jahre ist es her, ne? War es 2000? 2001? Ist es der letzte, der ja im Schwergewicht alle Gürtel hatte und
2000.
2000, ja, 18 Jahre, Wahnsinn, fast 20 Jahre her. Also es wird Zeit, dass das wieder passiert und egal, wer den Kampf dann gewinnt von den beiden Jungs, ich drücke Wilder die Daumen auf jeden Fall. Mittlerweile, aber auch wenn es Joshua wird, auf jeden Fall dann Riesenrespekt. Einer der beiden hat es auf jeden Fall verdient, alle Gürtel zu haben.
Eugen, willst du nur irgendwas sagen zu dem Kampf Price gegen Povetkin?
Ja, ich meine, es ungefähr war es ja so, wie man es erwarten konnte. Ne? Und ja, eigentlich gibt es da so viel nicht mehr zu sagen, weil ich meine, man ist nicht wirklich schlauer als vor dem Kampf, was Povetkin angeht. Und er wirkte auf mich auch nicht mehr so extrem athletisch, so wie in seiner Nach-Klitschko-Niederlagenzeit. Und
aber schon besser als die letzten beiden.
Ja, aber es war halt auch David Price,
der Gegner war. Ja, natürlich, es war David Price. Also da kannst du halt auch mal 4 Runden Vollgas geben. Weil du weißt, dass es wahrscheinlich nach 5 oder 6 vorbei ist.
Ja, ja. Und es ist halt einer, kann man ja weiterhin festhalten, die so nach Joshua und Wilder kommen, zusammen mit, keine Ahnung, Povetkin ist so wie, ja, auf so einem Level wird er sein, halt wie in einem ähnlichen Level wie halt auch Parker oder Ortiz, so, ne? Das sind alles solide Leute.
Wobei das von, halt beide ältere Männer sind.
Ja, aber das ist alles so Weltklasse, kann man es vielleicht nennen, aber Joshua und Wilder sind halt richtige Elite-Leute.
Ja, wenn es Joshua und Parker, sag ich schon, wenn es Joshua und Wilder nicht gäbe, dann
wären sie die Besten, genau.
Titel hätten. Ja, ja, klar.
Ja, klar.
Genau, das sind halt so die Dominatoren. Deswegen tue ich mich auch immer schwer. Also ich sag jetzt, Parker ist für mich ein Durchschnittsmann, wenn ich auf Joshua und Wilder gucke. Das darf man natürlich nicht falsch verstehen. Ne? Ich messe natürlich die Jungs an den Besten und wenn ich sie mit den Besten messe, dann ist es halt nur Durchschnitt. Ja, das muss man so sehen.
Ja.
Aber das darf man nicht falsch verstehen. Also, das sind durchaus natürlich gute Boxer, ja. Also.
Ja. Aber für mein Selbstbild, ich ordne irgendwie immer so einen, so einen Elite-Kämpfer. Das sind so Leute wie Golovkin, Crawford, Lomachenko zum Beispiel, so dass die so wirklich die Überraketen, die es so gibt, da gibt es halt immer nur so eine Handvoll oder vielleicht 10 Stück von so auf der Welt, die wirklich so extrem stark sind. Und da würde ich Joshua auch zu zählen, also wirkliche Elitekämpfer. Und was darunter kommt, sind so für mich so Weltklasse-Boxer, die so Weltmeister werden können. Und danach kommen so, ja, so Contender-Niveau, so Herausforderer-Level halt. Und weiß nicht, und von diesen Elitekämpfern, das ist einfach nur das. Das ist Joshua, ja. Das ist Wilder, vielleicht auch. Und ja, und was danach kommt, ist halt alles auf jeden Fall in die Liga drunter.
Ja, könnte man so sehen, genau.
Und ich hoffe einfach, dass der Kampf irgendwann kommt. Das ist einfach das Ding, was die Leute jetzt sehen wollen. Alles andere. Ja, gegen wen würde es. Ich meine, ich. Wenn man sich die Boxranglisten so anschaut und da so durchgeht, ehrlich gesagt, da gibt es eigentlich niemanden, den ich gerne nochmal gegen Joshua sehen würde, wo ich jetzt sagen würde, boah, ja, der müsste jetzt auf jeden Fall, oder das wäre aber ein schöner Kampf. Eigentlich gar nicht. Also ich will eigentlich nur noch Joshua gegen Wilder sehen.
Ja, genau, habe ich gerade auch schon
genau,
gesagt.
Genau, Joshua gegen Wilder, dann so alle Titel vereinigen und dann die nächste Herausforderung suchen und runtergehen ins Cruisergewicht.
Ja, ja klar. Müsste sich Joshua halt nur irgendwie im Bein absägen lassen oder so. Damit so einer leichten Carbon-Prothese oder so antreten. Dann wäre das vielleicht machbar.
Aber der Parker, der Gegner von Joshua, der letzte, der könnte doch bestimmt im Cruiser antreten, oder? Wenn topfit wäre, weil er hat jetzt auch schon noch ein bisschen Bäuchlein-Speck gehabt und ich glaube, wie viel
Kilo. Aber 15 Kilo, siehst du da 15 Kilo bei ihm, die er verliert?
Ja. Ich denke, das wäre machbar auf jeden Fall. Aber natürlich gehört
natürlich
er nicht
da rein. Ist das machbar. Aber dann sieht er wahrscheinlich aus, als wäre der aus irgendeinem Lager
leider
befreit worden.
Wollte ich gerade sagen. Dann ist er halt eher, genau. Deswegen, ja, war das so ein bisschen. Aber ich sag mal so, wenn ein Chris Bird schafft, ins Halbschwergewicht noch zu gehen.
Ja, Chris Bird war aber auch deutlich kleiner als er.
Ja, ja, das schon, auf jeden Fall.
Und der war generell auch nie eigentlich der geborene Schwergewichtler.
Genau, und im Light Heavyweight sah er verheerend aus und hat auch nur auf den Sack gekriegt direkt. Also das war schon richtig übel,
das ist
was
richtig.
Er da veranstaltet hat.
Meine, so, aber zum Beispiel und Joseph Parker liegen um den Dreh 6-7 Zentimeter. So, außerdem hat Chris Bird ja selbst auch mal in einem Kampf, in einem Interview auch halt gesagt, dass er halt auch nur mit sehr viel Ernährung und viel Gewichttraining überhaupt hochgekommen ist ins Schwergewicht.
Ja, aber
warte mal,
schlechtes Beispiel.
ich guck hier gerade nach. Ich habe hier verschiedene Angaben. Einmal steht hier, Chris Bird ist 1,87 und einmal steht hier, Chris Bird ist 1,83. Wahrscheinlich
Ja,
ist er
war
mittlerweile 1,83.
vielleicht 1,85.
Einigen
Vielleicht
uns mal auf
irgendwas in
das
der Mitte.
Zwischending.
Genau, aber nehmen wir Usyk als Beispiel. Der ist nämlich auch 1,90 und Boxcruiser. Und Parker ist nur 3 cm größer. Also würde ich schon sagen, dass das körperlich mit Sicherheit machbar wäre für Parker, weil er wirklich, also 10 Kilo kriegt er auf jeden, müsste er, glaube ich, abnehmen, um den perfekten Körper haben zu können. Weil da ist wirklich sehr, sehr viel Bauchspeck dran gewesen. Also das sind bestimmt, ich weiß nicht, 5, 6, 7,
Ja,
8, 9
das
Kilo
ist
oder
ja,
so, die
das,
er da
ich verstehe
sich
mich nicht falsch,
rumgetrennt.
das klingt ein bisschen rassistisch vielleicht, aber bei dunkelhäutigen Menschen siehst du Muskulatur meistens natürlich auch deutlich stärker, weil die Haut dunkler ist.
Ist
Bodybuilder
korrekt.
schmieren sich ja mit 10 Lagen Bräunungscreme ein, um die Muskulatur auch nochmal deutlicher zu präsentieren. Weiß der Geier, aber ich meine, gut, Parker ist ja, glaube ich, auch irgendwie so halb oder auf jeden Fall samoanischer Herkunft. Das ist ja, eine gewisse Tönung ist da ja auch in der Haut drin. Aber ich glaube, wenn der sich jetzt sag mal, mit Bräunungscreme eingerieben hätte, sähe der auch muskulöser aus.
Ja, aber trotzdem einigen wir uns darauf, dass der definitiv locker noch Kilo runtergehen könnte, müsste oder wie auch immer, um den perfekten Fitnessstand zu bekommen. Und wenn er das tun würde, wäre er halt nicht mehr weit vom Cruiserweight entfernt. Ne? Ich denke, wenn du darauf trainierst, wäre das möglich. Aber klar, ist natürlich Quatsch. Parker ist mit der Größe auch von der Frame her ein Schwergewichtler und sollte da auch bleiben.
So ist es. Ja, von daher, vielleicht kommt ja einer von den guten Cruiser Boys nochmal hoch, so ein Usyk oder Gassiev oder so. Das
Da
wäre.
können wir ja gleich in den News drüber reden.
Genau. Das wäre
Cool,
durchaus
ja.
auch interessant. Genau, in den News, da haben wir noch einen alten Bekannten gleich. Aber dazu dann, ja. Später mehr. Ja, gibt es sonst noch irgendwas zu der Veranstaltung zu sagen, außer dass wir jetzt alle hoffen, dass Wilder gegen Joshua kommt? Wahrscheinlich nicht.
Eigentlich nicht.
Gut, dann kommen wir zur der nächsten Veranstaltung. Die war am 7. April. Und da gab es zwei sehr interessante Kämpfe. Und einmal kämpfte Aris Landi Lara gegen Jared Hurd. Da hatten wir schon, ja, gesagt, dass wir da mit einem engen Kampf rechnen, der so ein bisschen so die Zukunft zeigen wird. Und da frage ich einfach mal, Imanu, wie hat dir der gute Hurd gefallen?
Ja, also hat sich auf jeden Fall besser im Kampf gemacht, als ich es ihm dann doch zugetraut habe. So die ersten 2, 3 Runden von Lara, da habe ich mir schon gedacht, okay, das gibt einen ganz klaren Punktsieg von Lara, wenn er das einigermaßen durchziehen kann, weil er hat den guten Hurd eigentlich abgekontert, wie er wollte. Hurd viele Luftlöcher geschlagen, er kam zwar vor, aber Lara immer mit den ganz klaren Kontern, hat sich gut bewegt. Gute Defensive gezeigt und Hurd hatte Probleme, eigene Treffer unterzubringen. Aber meistens ist es ja dann bei den Hurd-Kämpfen dann doch so, oder war es zumindest in den vergangenen, dass er dann in den mittleren Runden doch immer seine Physis irgendwie einbringen kann, den Gegner so niederläuft. Und bei Lara hat man das so ab der 5., 6. Runde ein bisschen wahrnehmen können, dass er da auch doch öfter zum Rundenende den Mund offen hatte und eben teilweise sich sogar hingestellt hat mit Hurd und gar nicht wirklich weggegangen ist, hat dann versucht mit der geschlossenen Doppeldeckung zu arbeiten und ja, hat einfach so die Schläge von Hurd auf sich einprasseln lassen. Gut, hat er natürlich meistens schon alles geblockt, aber da er wesentlich kleiner ist, hat er die bestimmt trotzdem gespürt durch die Handschuhe durch und hat sich da gut bearbeiten lassen von Hurd. Sicher trotzdem immer die klareren Treffer in der Runde meistens durch Konter gehabt. Aber eben dann auch nicht mehr so viele wie noch in den Anfangsrunden. Und so wurden die Runden dann immer enger, enger und enger. Und in der zweiten Kampfeshälfte, so ab Runde 7, 8, hat Hurd dann wirklich richtig brutal Druck gemacht, hat nochmal eine Schippe draufgelegt und hat dann auch meiner Meinung nach so von der 7. bis zur, ja, vielleicht 9. Runde sich die 3 Runden auf jeden Fall geklaut. Lara konnte dann nochmal in der 10., 11. ein bisschen zurückkommen, hat dann auch mitgebrawlt, also hat sich wirklich hingestellt und hat mitgeschlagen mit Hurd teilweise. Und die Runden waren dann wieder enger, da hätte ich Lara dann vielleicht tendenziell auch eher gegeben, weil er halt wirklich die klareren Hände dann drin hatte. Ja, und in der 12. Runde hat Hurt dann wirklich nochmal alles nach vorne geworfen. Die Eck hat auch gesagt, wahrscheinlich brauchst du hier sogar einen vorzeitigen Sieg, wenn du gewinnen willst. Und da wirklich nochmal alles reingeschmissen. Wirklich eine brutale Runde von Hurt. Hat dann Lara auch dann zum Rundenende noch einmal unten gehabt durch einen richtig schönen Haken. Und ja, konnte sich die Runde mit 10-8 sichern und hat es dann durch Split Decision mit 114, 113 zweimal für sich und einmal 313, 14 gegen sich für. Ja, wurde dann für Hurt gewertet. Ist für mich ein Urteil, ja, mit Bauchschmerzen kann ich sagen, ist es okay. Es ist keine Robbery gewesen, kann man so geben. Aber gefühlt hätte ich es tendenziell Lara gegeben. Also ich hatte 115, 114 für Lara. Für mich war er noch den Tick besser. Wie gesagt, weil er halt die ganz klareren Treffer eben in den meisten Runden drin hat. Er hat wirklich tolles Counterboxing gezeigt. Hat immer eine geschlossene Deckung gehabt, wurde von Hurt eigentlich sehr selten klar erwischt. Es gab natürlich klare Treffer von Hurt, aber die waren selten. Und Lara hingegen hatte wirklich in jeder Runde tolle Konter, die ganz klar waren. Und für mich, obwohl natürlich Hurt den ganzen Kampf gemacht hat, aber das war ja zu erwarten, dass er vorkommt und dass Lara da nicht den Kampf diktieren wird, war ja klar. Ja, also wie gesagt, Urteil. Kann man so geben, Split Decision Hurt, ist jetzt kein Fehlurteil, aber so tendenziell besser geboxt hat Lara schon und die klaren Treffer hatte er auch, deswegen hätte es ihm Close Butt Click gegeben, aber ja, im Endeffekt toller Kampf. Ohne den Niederschlag in der letzten Runde wäre es ein Draw gewesen. Ich denke, das wäre vielleicht sogar die beste Lösung gewesen, hier ein Draw zu geben, weil so beide, wie sie auf ihre Art geboxt haben, hatten eigentlich keine Niederlage verdient, finde ich, und vielleicht kann man hier nochmal ein Rematch machen.
Ja, ich denke auch, dass man gesehen hat, dass Lara schon der Boxer ist, mit auf jeden Fall deutlich mehr Skill. Aber so die Körperlichkeit von Hurt ist ja doch schon brutal, ne? Also das, ich weiß nicht, der hat ja fast gewirkt wie ein Supermittel oder ein Light Heavy fast. Also,
Wahnsinn, ja.
Ja, also das war ja schon so gefühlt zwei Gewichtsklassen Unterschied zwischen den beiden. Und das ist schon ein physisches Monster, der Hurt. Das hatten wir auch so gesagt. Und ja, mit dem Urteil, ich denke, ja, von Skandal kann man da nicht sprechen oder sowas, auf gar keinen Fall, das ist schon vertretbar, das ist eng gewesen und ja, für Hurt geht die Reise weiter, für Lara könnte natürlich sein, dass er jetzt so ein bisschen, ja, ohne Titel so ein bisschen unter den Tisch fällt, weil ihn wird weiterhin auch niemand gerne boxen und ja, da geht die Karriere dann vielleicht so ein bisschen unglücklich zu Ende oder neigt sich dem Ende zu. Ich meine, er hat jetzt drei Niederlagen im Rekord, von denen ja vielleicht eigentlich keine wirkliche Niederlage war, so richtig. Ne? Also wirklich dominiert oder ganz glasklar geschlagen ist er halt noch nicht. Das ist halt noch nicht passiert. Und das ist halt so ein bisschen schade für ihn. So.
Ja, ich meine, er hat immer gegen Paul Williams und gegen die Pound for Pound Nummer 1 gerade.
Alvarez, ja.
Tendenziell wahrscheinlich gewonnen.
Ja.
Muss man sagen. Oder zumindest sind die Kämpfe Draw gewesen. Also verloren, finde ich, hatte sie nicht. Nein. Auch gestern den Kampf, wie gesagt, den kann, sollte oder wie auch immer, kann man ihm geben. Und deswegen, Karriereende, wird mir schwerfallen, wenn er aufhört wirklich. Aber du hast natürlich recht, dass es für ihn immer ein Problem ist, Gegner zu finden, gerade ohne Titel. Ist ja keiner gezwungen, gegen ihn zu boxen.
Ja.
Von daher ist es wirklich für ihn hart, ja. Aber es wäre schade. Also ich würde ihn gerne nochmal gegen einige Leute sehen, weil das ist wirklich ein ganz toller Boxer ist. Und ja, gestern Hurt hat nur den Kampf natürlich so gestalten können, wegen seiner brutalen Physis. Also boxerisch, das waren mindestens ein Level, zwei Level dazwischen. Aber klar, mit der Physis, wenn du so eine Workrate hast, wie Hurt, dass dann irgendwann mal irgendwas passiert, das war klar. Aber trotzdem, also Lara hat sich da wirklich toll geschlagen, finde ich, gegen einen Boxer, der so eine unheimliche Physis hat. Also ich würde mal jedem mal empfehlen, selbst mal irgendwie zu sparen gegen einen Mann, der so viel größer und massiger ist, über 12 Runden, über 36 Minuten. Und den ständig abkontern zu müssen, damit er nicht dich erdrückt, so, das ist schon krass gewesen, wie er das gemacht hat, der Lara, finde ich echt. Hat sich toll geschlagen. Deswegen wäre es schade, wenn er jetzt aufhören müsste.
Ja. So ist es. Ja, und dann kommen wir vielleicht zu dem zweiten Kampf auf der Card, den es da gegeben hat. Das war natürlich auch wieder ja so ein Ding. James DeGille, Emano, hat er für dich da das Urteil verdient?
Ja, ganz schwierig. Also der Kampf war wirklich ganz schwer zu scoren. Ich habe nicht mitgescored, muss ich sagen, in dem Kampf. Auch weil ich die Runden teilweise gar nicht geben konnte. Also der Kampf, der war so komisch. Also ersten zwei Runden, alles gut, hat DeGale für mich gewonnen. Aber dann ab der dritten kam ein Cut von DeGale zustande durch einen Kopfstoß von Trow. Und ja, seitdem das passiert ist, changed der Kampf total. DeGale war dann nur noch auf dem Fahrrad unterwegs, also hat nur noch versucht wegzulaufen, möglichst sich zu schützen, dass nichts mehr auf den Cut kommt, verständlicherweise, weil der Cut war auch wirklich böse, konnte in den 12 Runden nie auch nur ansatzweise gestillt werden, immer sogar, ja, wenn die Runde angefangen hat, war der Cut noch am Bluten und er sah dann zum Rundenende wirklich meistens sehr, sehr gezeichnet aus, war fast so wie Vitali gegen Lewis im Gesicht, ja, nicht ganz so schlimm, aber schon so auf dem Level. Und dementsprechend, ja, musste DeGale natürlich defensiver agieren als noch in den ersten zwei Runden. Man musste sich schützen und hat nur versucht, dann quasi Trow so, ja, also die Workrate zu unterbinden, hat viel geklammert, hat den versucht abzuklammern, den Arm eingeklemmt im Infight, damit halt ja, er möglichst wenig arbeiten kann. Ist ja ein Boxer, der über die Workrate kommt und hat dann ab und zu mal gekontert, der DeGale. Was aber auch nicht immer gut klappte. Also die Runden waren ja sehr eng, wirklich sehr, sehr eng. Tendenziell meistens schon, finde ich, hätte der Trow da die Runden vielleicht die ganz knappen verdient, weil er ist der Weltmeister gewesen und er hat versucht, den Kampf zu machen, er ist vorgekommen und DeGale wirklich nur in der Rückwärtsbewegung noch und selten gekontert. Zwar ab und zu ja, aber für mich zu selten, um die Runden zu kriegen. Also tendenziell hätte ich es dem Champ gegeben am Schluss. Aber es war dann auch hier zweimal 114, 113 dann für DeGale. Einmal 117, 111, das ist natürlich total an der Welt vorbei. Oder 117, 110 war es, glaube ich, sogar. Das geht gar nicht. Also das Urteil geht überhaupt nicht. Die 114, 113, ja. Also kann man machen, weil es waren viele enge Runden mit dabei. Kann man so werten, absolut. Kein Fehlurteil. Aber natürlich auch hier Bauchschmerzenurteil. Tut mir der andere Boxer halt schon ein bisschen leid, der eigentlich ja schon mehr gemacht hat. Und auch die Punt-Stats, ne? 100 Treffer mehr, glaube ich, waren es für Trow. Das ist dann schon natürlich. Nicht 100 Treffer. Er hat 100 Schläge mehr geschlagen. Entschuldigung, ich glaube, er hat nur 4 Treffer mehr gehabt. Aber tendenziell, wenn du halt ungefähr gleich viele Treffer hast und dann hat der andere aber dominiert. Er hat den Kampf gemacht, dann ist für mich dann close but clear für denjenigen, der den Kampf versucht hat zu machen. Aber ja, gut, DeGale, natürlich auch gehandicapt durch den Cut, muss man auch sagen. Und dafür hat das dann auf jeden Fall ganz okay gemacht. Wie gesagt, kein Fehlurteil. Ist okay, vielleicht sollen sie einen dritten Kampf noch machen. Weil ich denke, dass DeGale gewonnen hätte, wenn der Cut nicht zustande gekommen wäre in der dritten Runde. Das, denke ich, wäre cool, wenn man das in einem dritten Kampf vielleicht noch klarstellen könnte.
Ja, warum nicht? Ne? Also ich denke, der Kampf hat auf jeden Fall ja, zumindest ordentlich unterhalten und ja, und die meisten Beobachter, die, zumindest was ich so lesen konnte, hatte schon die Mehrheit der Leute, wie du schon sagtest, Imano, so bei der Masse der Leute war eigentlich schon Truex leicht vorne. Ne? Also die haben jetzt die da nicht gewinnen sehen. Und ja, ist vielleicht auch ein bisschen glückliches Urteil. Der Kampf war natürlich einigermaßen eng. Aber ja, neutral gescored hätte wahrscheinlich Truex das Ding bekommen. Aber ja, von daher wäre natürlich ein dritter Kampf, wo man das dann vielleicht endgültig klären könnte. Die Angelegenheit wäre vielleicht ganz, ganz nett, weil ja, aber ich glaube nicht, dass es dazu kommt, sondern die Gil wird jetzt, keine Ahnung, gegen Smith oder keine Ahnung, wen kämpfen. Das kann man in England gut verkaufen. Und dann. Ja, wird man weitersehen. Gut, dann kommen wir einfach mal zur Vorschau. Da ist ja jetzt in der nächsten Zeit nicht ganz so viel Hochklassiges geboten. Erwähnenswert ist auf jeden Fall Amir Khan kämpft mal wieder, diesmal gegen den Kanadier, gegen Phil LeGreco. Ja, sollte eigentlich eine Pflichtaufgabe für Amir Khan werden, aber ja, Amir Khan, ja, weiß nicht, die letzten Jahre einfach auch nicht mehr, hat sich auch einfach nicht mehr mit Ruhm bekleckert, von daher muss man sehen, aber ja, also ich meine, ein gewisses Upset-Potenzial ist natürlich da, aber normalerweise sollte das Amir Khan schon machen, aber wer weiß, also zuletzt hat er mir nicht mehr so gut gefallen und ist so ein bisschen fragil auch und ja, schauen wir mal. Ja, also es ist für mich kein Weltergewichtler, Amir Khan, weil er einfach im Weltergewicht hat er eigentlich ja, Devin Alexander geschlagen oder Chris Algieri, so, aber er hat immer große Probleme gegen körperlich stärkere Leute und ich sehe ihn einfach nicht wirklich als Weltergewichtler. Aber er boxt da und ja, keine Ahnung. Er will auf jeden Fall sicherlich nochmal einen großen Zahltag haben. Und da sollte er schon einigermaßen einen soliden Sieg über LeGreco einfahren. Ja, ein anderer Kampf am 21. April ist ja vielleicht da noch etwas interessanter. Da kämpft Carl Frampton in Nordirland in Belfast gegen Nonito Donaire. Donaire, ja, natürlich auch schon über seinem Zenit hinaus. Zuletzt konnte er auch nicht mehr so wirklich glänzen. Er ist noch gut, er ist noch da, aber ja, also das sollte eigentlich auch eine einigermaßen klare Angelegenheit werden für Frampton, oder? Seht ihr es anders?
Eigentlich ja, nicht. Wahrscheinlich schon. Ist ja auch, glaube ich, in England der Kampf. Von daher, ja, nach den Scorecards, dann wird das wahrscheinlich für Donaire nichts. Und ja, dessen Performances so von Donaire, ja, sagen nichts Gutes. Denke auch, Punktsieg Frampton. Aber Upset-Potenzial hat es auf jeden Fall, weil ich sehe Frampton jetzt nicht unbedingt so als King oder so. Vom Skill ist es eigentlich generell, ist Donaire eigentlich besser, aber ja, war es mal. Ich weiß nicht, ob er die Leistungsfähigkeit nochmal ein bisschen auffrischen kann. Letzten, wie gesagt, Kämpfe von ihm so waren eher schwach und ja, wird ja auch mit fremden Punkten gehen, so 116, 112.
Ja. Und dann kommen wir noch zu einem, ja, anderen interessanten Kampf, also Adrian Bruner kämpft gegen Jesse Vargas im Weltergewicht. Adrian Bruner für mich auch kein wirklicher Weltergewichtler. Das ist schon ein Kampf, der durchaus Spannung verspricht, oder? Wie seht ihr das?
Richtiger Weltergewichtler weiß ich nicht. Bruner ist schon nicht schlecht, aber Bruner, ich weiß nicht, übertreibe ich jetzt, wenn ich denke, dass er vielleicht auch schon so ein bisschen sein Limit erreicht hat?
Ah, weiß ich nicht. Also, gute Frage. Also, er hätte im Grunde auch immer nur verloren gegen die etwas stärkeren Leute.
Deswegen sage ich, also sein Limit.
Ja.
Es gibt ja gibt dann Leute und die kommen dann mal und schlagen dann, weiß ich, in Thomas Hitman Hearns und zeigen, sie können bis dahin gehen oder sogar noch weiter.
Ja. Ich gebe dir recht, soweit, dass du gesagt hast, er hat gegen wirklich die Granaten verloren, Porter Maidana und Garcia sind natürlich in den Gewichtsklassen immer ganz oben zu finden, das ist richtig, aber doch zum Beispiel gegen einen Adrian Granados in meinen Augen verloren, das hat er nach Best Split Decision bekommen, für mich hat Granados das gewonnen, knapp, aber Granados ist natürlich jetzt kein Weltklasse-Mann, schon auch durchaus nicht schlecht, aber eben, ja, schon mit einigen Niederlagen im Rekord ausgestattet und hat keine großen Siege. Auch da hat sich Bruner schwer getan. Also Bruner boxt eigentlich seit, ich weiß nicht, seit dem Porter-Kampf 2015 irgendwie ziemlich schlecht. Also mir hat er so, ich weiß nicht, auch, vielleicht hat der Maidana-Kampf ihn irgendwie gebrochen oder so. Kann sein, weil er hat da wirklich viel genommen und war am Boden, hat wirklich über 12 Runden Punishment kassiert. Ja, kann gut sein, dass das irgendwie ihn ein bisschen zerstört hat, weil danach hat Bruner, glaube ich, keine richtig gute Leistung mehr im Ring gezeigt, seit 3 Jahren. Und deswegen würde mich das auch nicht wundern, wenn er gegen Jesse Vargas verliert.
Nö, nee, mich auch nicht.
Das ist für mich aber irgendwie auch so vom Style. Sag mal, Vargas kann natürlich den Broner nicht verwunden. Ne? Vargas hat ja null Punch. Da muss Broner nicht wirklich Angst haben und kann auch offensiv ein bisschen mehr tun. Deswegen, also ganz schwierig zu sagen, wie das ausgeht. Für mich 50-50, die Wettquoten haben es auch 1,9 zu 1,9, finde ich hier in dem Fall mal richtig gut getroffen. Ganz schwer fair zu sagen, wer das gewinnt. Ich denke aber irgendwie Broner nach Punkten, weil eben Vargas ihn nicht hitten kann. Und Broner sich da ein bisschen mehr entfalten kann. Broner braucht vor nichts Angst haben, vor keinem Punishment. Deswegen kann er hier mehr auch offensiv riskieren. Und da gehe ich dann eher mit Broner und sage, gewinnt das knapp nach Punkten. Kann sein, dass es so ein Ding gibt wie ein Granada, wo man das wieder so und so sehen kann. Aber ich sag mal, MD oder SD für Broner. Ganz knapp nach Punkten.
Ja, also ich bin da auf jeden Fall auch gespannt drauf. Weil ich meine, es geht halt für beide dann darum, ja, vielleicht nochmal einen großen Zahltag zu bekommen, weil, ja.
Ja, weil beide, das verliert ist, weg, ne? Wahrscheinlich.
Ja, es ist auf jeden Fall erstmal weiter weg, so, ne? Ich meine, beide ja schon mit, ich meine, Broner mit 3, Vargas mit 2 Niederlagen. Ähnlicher Karrierestatus ungefähr und von daher, ja, der Sieger wird sicherlich nochmal irgendwie seine Hände dann einen größeren Zahltag bekommen.
Ist richtig, aber was man noch anmerken sollte, finde ich, das war ein bisschen unfair gerade. Wir haben bei Vargas die 2 Niederlagen gar nicht erwähnt. War auch gegen Pac-Man und gegen Bradley. Also auch gegen 2 absolute Top-Fighter. Im Prinzip waren beide Leute, beide Boxer, nur gegen die absolute Top-Elite geboxt und verloren. Und ja, bei Vargas gut, er hat natürlich auch keinen wirklichen Sieg über einen richtig guten Mann, das muss man auch dazu sagen. Der ist schon ein paar Ungeschlagene besiegt, wie zum Beispiel Otomoso oder Novikov, aber ja, das oder Saddam Ali, ne? Kennt man ja auch noch aus dem Pac-Man-Kampf. Aber das sind natürlich ja Leute, die so, ja, so aus dem Top 10, Top 15 kommen, aber eben keine richtigen Weltklasse-Leute, von daher. Also wie gesagt, ein spannendes Matchup. Ich gucke mir den Kampf auf jeden Fall an, weil es eben spannend ist und man nicht weiß, was passieren wird.
Genau. Ja, und da wir in 2 Wochen dann wahrscheinlich wieder den nächsten Podcast aufnehmen, was ist dann auch schon mit der Vorschau, also die nächsten 2 Wochen relativ dürftig, aber danach wird auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr passieren. Und so kommen wir einfach mal zu den News, Robert.
Ja, wie du eben schon erwähnt hattest, dass gleich einer von den guten Jungs aus dem Cruisergewicht hochgeht ins Schwergewicht, könnte man fast schon so behaupten, Marco Huck will jetzt zukünftig im Schwergewicht antreten. Ich muss aber jetzt also sagen, ich finde, Marco Huck ist aber auch schon leider etwas Schott. Also ich glaube nicht, dass er jetzt im Schwergewicht, das auch nach Imanus Meinung zwar jetzt zwar schwach besetzt ist, aber gegen wen aus den Top 10 hätte er denn jetzt wirklich eine hundertprozentig klare Chance?
Ja, gegen Manuel Char. Ich weiß nicht,
der ist aber nicht in den Top 10.
Er ist Weltmeister. Also,
Er ist Weltmeister.
Also auf dem Papier wird er da sein. Natürlich wird er da nicht hin, das ist klar. Aber den könnte er schlagen, sage ich mal. Wäre ein deutsches Duell, könnte man vermarkten. Aber erstmal muss es natürlich auch der Char seinen Titel behalten jetzt. Ne? Muss ja erstmal in Amerika gegen Oquendo gewinnen. Von daher, ja, schauen wir erstmal, was da passiert. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu.
Manuel Chas aktuell bei Boxrec auf Platz 25.
Ja, gehört er auch ungefähr hin, ne? So von der Leistungsqualität, genau. Aber mit seinem Gürtelchen ist er natürlich dann, ich weiß nicht, wie der in den WBC-Ranks und sowas in den ganzen Rankings steht, aber wahrscheinlich bestimmt unter den Top 10, oder? Mit dem Gürtel.
Ich glaube, wenn du einen Gürtel hast, fällst du doch aus den Rankings raus.
Ja, das ist klar, das ist logisch. Ich meine nur generell, also ist man ja schon relativ hoch gerankt, ne? So, wenn man einen Gürtel hat. Also ich glaube nicht, dass man dann auf Platz 25 stehen würde, wenn man gerankt ist. Also so theoretisch gesehen meine ich das eher.
Aber ich lese dir mal die aktuelle Top 10 bei Boxrec vor. Platz 1 und 2 brauche ich nicht erwähnen, kannst du ja denken, wer das ist.
Das ist richtig.
Povetkin hat auch schon geboxt. Platz 3 ist Povetkin, Platz 4 ist Pulev, Platz 5 ist Ortiz, Platz 6 ist White, Platz 7 ist Parker, Platz 8 ist Miller, Platz 9 ist Brazil und Platz 10 ist Adam Kownacki. Gegen wen hätte der von denen wirklich eine durchaus realistische Chance?
Ja, Brazil und Kownacki könnte er schlagen, aber wäre auch Außenseiter auf jeden Fall. Den Rest, ja, natürlich, würde er ganz klar verlieren. Aber so danach, was da kommt, Christian Hammer zum Beispiel, wäre ich ein cooles Matchup, wo ich ihm durchaus Chancen geben würde, weil er kann ihn halt nicht anhitten. Hm? Von der Größe her ist auch Hook da, ich weiß nicht, das wäre ein interessanter Kampf, ja. Würde ich sogar Hook vielleicht als leichten Favoriten sehen. Weil Hook hat auch immer so das Phlegma, dass er wenig macht, wenn der Gegner ein bisschen was in den Fäusten hat. Ne? War gegen Lebedev damals so, jetzt in den letzten Kämpfchen so, gegen die Top-Leute, wo er gemerkt hat, wenn die mich treffen, dann tut's weh, dann verfällt er manchmal doch dann irgendwie in ein eher defensives Schema. Und deswegen wäre Hammer eigentlich so ein Typ, der wäre noch relativ gut gerankt von der Platzierung her und auf jeden Fall machbar. Aber ich gebe natürlich vollkommen recht, dass es, wenn ich gehe die ganze Liste jetzt gerade mal so für mich selbst durch, ja,
ist gegen halt Lewis überall. Junior, Charles Martin, Dropas, Dimitrenko, Takam. Also.
Nee, wahrscheinlich eher weniger. Vielleicht den Schotten. Adamek könnte er vielleicht nicht so nehmen.
Ja, der ist schon Platz 20. Selbst hier gegen Agit Kabayel. Glaube ich nicht.
Nee, der macht den von der Beinarbeit auch kaputt. Der Kabayel, denke ich auch. Punkt-Sieg Kabayel, ja. Ist ganz, ganz schwierig für ihn. Also im Prinzip, vielleicht Kofunaki, Hammer. Das wären so Dinger. Brasil eventuell, aber auch Außenseite, schwierig.
Aber so gut, schlecht ist der Brasil so jetzt auch nicht. Ich meine, der hat auch eigentlich, sag mal so gut, das Ding dagegen, den.
Der ist nicht schlecht.
Der denn jetzt nochmal? Das war so außen aufstrebender, aber zwar schon älterer Boxer, aber wie hieß der denn noch? Ohne unheimlich gute K.O.-Quote. Muss ich mal kurz nachgucken.
Ah, ich weiß, wen du meinst. Das war der dieser
Amir Hardcore Mansour.
Amir Mansour, ja. Den hat er ja auch nur geschlagen, obwohl er ja 5 Runden hinten lag. Weil der sich ja irgendwie auf die Zunge gebissen hatte und nicht mehr atmen konnte.
Ja,
ja.
Das ist richtig. Man wurde ja, glaube ich, irgendwie mit 30 Stichen oder so genäht. Also muss wohl richtig gesetzt
haben. Das hat geknallt, ja.
Ja. Bei irgendeiner Petkovic-Veranstaltung, wo ich ja auch dann schon sage, meine Güte, wie weit ist es mit dem gekommen, dass er auf einer Petkovic-Veranstaltung ist?
Ja, ich glaube, der Mensch den jetzt sogar, ne? Und ich meine, Marco Hooks, ich meine, wenn man ihn vor 5 Jahren genommen hätte, hätte man sicherlich noch mehr schlagbare Schwergewichtler gefunden für ihn, aber heute, ja, gerade mit...
Vor 5 Jahren war das Schwergewicht schwächer und er ist 5 Jahre älter.
Ja, und er hat vielleicht Povetkin besiegt, ne? Vor 5 Jahren oder wann das war.
Ja.
Da war er auch noch im ganz anderen, so, ich weiß nicht, er hat anders geboxt, anders gekämpft. Das war irgendwie noch so leidenschaftlicher. Irgendwie hat er so ein bisschen an Motivation verloren.
Was ihn früher halt ausgemacht hat, war, wenn er so, ja, so mal schön auf rheinischem Plattdeutsch gesagt, wenn er seine dollen 5 Minuten hatte.
Mhm,
so, ja. Wenn er explodiert ist, dann konnte er unangenehm werden. Aber auch meistens nur gegen Leute, gegen die, ich sag mal so, die, gegen die er sowieso im Vorurteil war. Ich möchte mal ganz gerne irgendwann mal so eine Sondersendung mal machen, wenn wir mal nicht allzu viel zum aktuellen Tagesgeschehen zu besprechen haben, zum Thema deutsches Boxen. Und da wäre ja Marco Hook für mich auch ein großes Thema. Jetzt sei doch mal ganz ehrlich, hat der eigentlich in irgendeiner Form für dich auf voller Linie überzeugt, seitdem er bei Sauerland weg ist?
Nö, der hat doch davor in meinen Augen nicht wirklich überzeugt.
Ja, der letzte Kampf bei Sauerland, da war auch gegen Laghetti, das war ja auch ein grauenhafter Kampf. Das eine, der richtig gute noch war da der zweite Kampf gegen den Aslan, wo der den in der 5. Runde weggeknallt hat. Das war eine wirklich gute Leistung von ihm gewesen. Da hat er wirklich einmal gut getroffen, hat Lunte gerochen, zack drauf, zumachen. Das hat er wirklich gut gemacht, aber danach...
Ja, aber auch gegen, auch in Aslan.
Der letzte, ist ja, der ist letzte ja auch kein Afolabi-Kampf war jetzt nicht gerade, sag mal gut, Afolabi würde ich mal behaupten, war auch schon einfach Schott. Weil ich meine, der Typ hat auch einfach zu viel in seiner Karriere schon gefressen. Der Kampf danach gegen den Kucher. An ja, sich Kucher nicht hat schlecht.
Jetzt, hat auch wieder einen Kampf verloren.
Man darf jetzt auch nicht zu viel in den Kucher rein interpretieren. Ich meine, der hat Enzo Mack geschlagen und das haben schon sehr viele andere auch getan, weil Enzo Mack einfach nicht wirkliche Nehmerfähigkeiten hat. Er ist zwar ein guter Boxer, aber der verträgt halt nichts. Und ansonsten dann Brides. Hazar Granhoff jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung. Ja, gegen Usyk sah ja schlimm aus. Also was will der noch erreichen? Was ist da realistisch?
Ja, also im Cruisergewicht ist ja gar nichts realistisch. Deswegen ist er ja auch in die, hat die Gewichtsklasse ja gewechselt. Das hatten wir ja auch noch vor ein paar Wochen mal besprochen, was für ihn das Beste wäre. Das ist ja ganz klar, dass er damit jetzt das Richtige tut, ins Schwergewicht zu gehen, stimme ich absolut zu. Hätte ich in seiner Stelle auch gemacht, weil er hat im Cruisergewicht alle gefaced. Er hat Usyk gefaced, Brides gefaced, Glowacki gefaced. Die letzten beiden, also Usyk und Brides, hat er ganz klar verloren. Ist aber auch die absolute Elite. Ist keine Schande, gegen diese Jungs zu verlieren. Aber es zeigt natürlich auch, dass er da oben dann keine Ansprüche mehr anzumelden hat. So, Glowacki war noch so sein Level, hätte er fast gewonnen. Ich glaube, der war bei 9 irgendwie wieder oben. Der war auch mal unten in dem Kampf. Kam dann gerade noch so hoch und ja, Hook ist dann ein bisschen die Kondition ausgegangen hinten raus und dann wurde er, nach Punkten hat er geführt sogar, Hook gegen Glowacki. Dann ganz kurz vor Schluss noch rausgenommen. Ja, aber
unter dem Gegner wäre der konventionell nicht so eingebrochen.
Genau, dann hätte er das Ding wahrscheinlich sogar gewonnen. Ne? Und wäre dann zu dem Zeitpunkt zumindest noch erster Platz gewesen im Cruiserweight, so 2015. Das muss man auch immer bedenken. Das war so ein Wendungskampf in seiner Karriere.
Der könnte,
ne?
Würde, das Ding genau, machen wir schon.
Das ist es, aber soll die Klasse von Hook zeigen, die er zu dem Zeitpunkt vielleicht dann doch noch hatte, wenn man so einen Mann, weil Glowacki ist schon sehr, sehr stark, so bekämpft, ne, und unten hat, kurz vorm K.O. hat, ist man schon auf jeden Fall noch.
Ja, aber das ist aber auch, ich sag mal so, die Klasse zeigt sich aber auch dadurch, dass du dann auch vorbereitet bist.
Absolut, da gebe ich dir recht. Er hat im Endeffekt das Ding auch klar und deutlich dann durch K.O. verloren, deswegen auch zu Recht verloren, wenn man halt eben nicht die Kondition hat, weil er da mit seinem Bruder und sowas auf Tour war, in den Casinos und so, wenn man da ein bisschen genau hingeschaut hat, hat das Training halt wahrscheinlich nicht so ernst genommen. Da fehlen dann die Körner in den letzten Runden und deswegen auch zu Recht die Niederlage. Naja, klar, es ist ja auch keine Frage. Und ansonsten hast du vollkommen recht, wer ist auch Afolabi? Wen hat Afolabi denn schon groß in seiner Karriere besiegt, wo man sagen kann, der Afolabi ist ja ein so toller Mann, finde ich, der hat gegen fast niemanden gewonnen, wo man sagen kann, wow, Big Win. Also von daher ist Afolabi ein ganz normaler.
Höchstens gegen Shakir.
Ja, aber der ist ja, ne, man weiß ja, was mit dem los ist.
Ja, ja.
Hat er nach 2 Runden schon keine Kondition mehr. Denn irgendwie schlägt ja jeder und hat da seine Karriere jetzt beendet. Und ja, das auch vollkommen zu Recht. Das ist einfach so ein Hype gewesen. Hat eben auch keine Big Wins Afolabi, genauso wenig wie auch Firat Aslan. Keine hat, außer einen, der auch mal erster Platz war, bis vor kurzem noch. Das war, wie heißt er noch, der Ungeschlagene? Der hatte irgendwie 34-0 oder was gehabt. Drost, ne? Grigori Drost, genau.
Ja, das war Firat Aslan.
Ja, das meine ich ja. Ich habe nur gerade, also
wollte sagen. Und der ist ja der Einzige, der ihm eine Niederlage zugefügt. Ich glaube, das war 2005 oder 2007 irgendwie.
Ja, genau. Deswegen, also Aslan, wollte ich jetzt gerade sagen, ist ja auch jetzt im Rekord von Hook, weil eben angesprochen wurde, ist das ein toller Sieg?
Ja, wenn du dir den ersten Kampf vor allem anguckst, da hat Aslan ihn ja durch den Ring geprügelt.
Ja, dafür war der zweite dann gut, ja, auf jeden Fall.
Ja.
Weil im ersten hat der Hook vielleicht 2 Runden gewonnen, wenn man da neutral scored. Das war natürlich eine absolute Frechheit, das Urteil. Für mich eine der größten, vom Punkturteil her, also der größten Unverschämtheiten, die ich je gesehen habe. Das geht gar nicht. Und ansonsten, klar, gegen Kura hat Hook dann gewonnen. Aber wer ist Kura? Der hat jetzt auch einen Kampf in Afrika verloren, ganz klar. Ich glaube, sogar 120, 108 einer gehabt. Also ganz klar und deutlich hat der Kura da verloren. Also auch nicht mehr als ein durchschnittlicher Boxer, der Kucher. Bei Hook vermisst man so seit Povetkin einen klaren Sieg, ne? Einen klaren, eindeutigen Sieg gegen einen richtig guten Mann. Und den findet man seit 6 Jahren nicht. Und dementsprechend, pio, muss man dann wohl leider sagen, welche Ansprüche hat Marco Hook noch? Also im Cruisergewicht definitiv keine, deswegen Gewichtsklassen-Change, absolut okay. Aber im Schwergewicht, ja, wir sind die Liste gerade durchgegangen. Ich sehe nur ein einziges realistisches Szenario, was Hook verfolgen sollte, und das ist, gegen Christian Hammer anzutreten, den zu schlagen, sich dadurch in den Rankings relativ gut zu platzieren und dann versuchen, den Sieger aus Manuel Char gegen Oquendo rauszufordern. Denn die beide könnte er auch schlagen, und dann wäre er auf dem Papier zumindest Weltmeister. Das ist das einzige Szenario, was ich für Marco Hook sehe, wo er noch irgendwie erfolgreich sein könnte. Alles andere würde wahrscheinlich in einer Niederlage enden.
Boah. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, weil ich meine, es geht ja wahrscheinlich nur noch darum, dass Petkovic irgendwie ein bisschen mehr Karten verkauft, sich mit dem Namen so schmückt, aber ob man jetzt wirklich noch große sportliche Ziele verfolgt, ich glaube da nicht mehr dran. Ich denke, es geht darum, noch ein paar nette Kämpfe zu machen, ein paar Veranstaltungen zu machen, und falls sich da nochmal irgendwo was ergeben sollte, Richtung größeren Zahltag, wird man es machen, aber ja, wird das kommen? Ich weiß es nicht. Also Ich bin mal gespannt, was daraus wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch allzu viel kommen wird oder da noch allzu viel daraus werden könnte. Ja.
Aber hättest du denn gedacht, dass es so kommt, dass Alvarez den Kampf gegen Golovkin absagt?
Nein, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Weil ich denke, dass das Geld hätte sich einfach zusammengeführt, oder?
Ja, aber ich, ganz ehrlich, nach dem letzten Kampf bin ich da ehrlich gesagt auch nicht traurig drüber, dass der Kampf jetzt abgesagt wird. Weil,
Nee, ich
vor
meine,
allem wieder
das.
in Vegas und so,
Ich meine, eigentlich für jeden hat ja Golovkin den ersten Kampf gewonnen und niemand will eigentlich den zweiten sehen, ne? Und ja, wenn man zweiten sehen will, wahrscheinlich will man ihn nur sehen mit dem richtigen Urteil. Aber
Ob du das so in Vegas kriegst? Als Kasache gegen einen Mexikaner?
ja, das bleibt in Vegas, ne? Ja. Ja, der Ersatzgegner ist natürlich auch sehr überschaubar jetzt. Ne?
Weiß gar nicht, wer ist denn überhaupt der Gegner?
Sein Gegner ist der einzig. Ah, gut. Sollte das nicht in Ihre werden?
Ja, irgendwie ein Ira habe ich auch gehört, aber dann wurde, da ist aber irgendwie noch nicht wirklich was ja, festgemacht worden. Ich kann ja mal kurz gucken,
Wie
was
hieß er
bei
noch?
Boxrec
Ja.
drin steht.
Gary O'Sullivan oder sowas, ja.
Naja, also bis jetzt steht noch bei Boxrec drin TBA.
Ja, aber ich glaube, es sollte Gary O'Sullivan werden, aber.
Ja, hoffentlich nicht. Das wäre ja wirklich grausam.
Aber
Da
es
sollte man
kann dann
besser gar nichts
auch
ansetzen.
Jürgen Doberstein werden oder so. Ja, nee, also.
Vielleicht schaffst du ja dafür, Arthur Abraham, nochmal ins Mittelgewicht runterzugehen.
Dafür bestimmt, aber.
Boah, das wär's doch, oder? Wenn der das noch machen würde.
Das wäre
Oh,
geil.
er wird das schon machen, denke ich schon. Warum denn nicht?
Ja, sag mal so, er kriegt doch
Geld.
mit so gerade eben noch das Supermittelgewicht-Limit hin. Also 72 Kilo war da, hat man gesagt, war für immer nur brutal schwer zu erreichen. Und jetzt so mit Ende 30?
Ja, aber fürs Geld wird er es sicherlich tun, aber ich glaube auch nicht dran. Ja, aber ich rechne auch auf jeden Fall ja, mit diesem Iren oder eben keinen anderen hochwertigen Gegner. Schon ein bisschen schade, dass der Kampf nicht kommt und.
Denkt ihr denn, dass der Golovkin dann Abraham ausnocken würde? Weil, ich sag mal so, Abraham, das ist ja natürlich boxerisch und alles Mögliche, ist einfach mittlerweile ja ziemlich überschaubar, was er abruft. Ne? Aber ausgenockt wurde er ja bisher noch nie.
Nö, also was Abraham wirklich gut hat, sind Nehmerfähigkeiten. Und auch, sag mal so, er
Genau.
hat auch so den Willen, einen Kampf auch wirklich unter Größenschmerzen auch durchzustehen. Das muss man ihm lassen. Aber ich glaube, durch die Geschwindigkeit von Golovkin, die zwar auch schon was nachgelassen hat, aber immer noch da ist, das dürfte in der Vielzahl für einen TKO reichen, dass es in irgendeiner Form nach einer Salve, wo da einfach keine Gegenwehr kommt, dass dann dazwischen gegangen wird.
Ja, sowas sehe ich dann auch, ja.
Okay, aber wir wissen ja alle, das ist jetzt auch nur theoretisch, das wird
Ja,
nicht
klar.
kommen.
Nee.
Weiß auch nicht, ob sich das in Vegas verkaufen würde.
Wahrscheinlich eher weniger,
Ja, die
ja.
Frage ist überhaupt, was verkauft sich in Vegas, wenn da jetzt nicht Alvarez bei ist? Gegen Golovkin. Ich meine jetzt gegen Andrade, der hatte sich ja schon angeboten. Ich meine, das wäre eine deutlich bessere Wahl. Würde ich
Das wäre
gern
sogar eine
sehen.
sehr gute Wahl.
Das wäre auch aktiv. Dieser Sullivan, also come on, da braucht man, dann sollen sie besser, soll er besser gar keinen Kampf machen. Das ist ja wirklich, also dieser Boxer wirklich, also sorry, nichts Unrespektvolles oder sowas jetzt, aber das ist so, als wenn er gegen mich boxt. Fast. Also, natürlich würde mich Sullivan
Sagen wir mal,
schlagen,
das ist
aber
so,
soll nur
als würdest du
darstellen.
jetzt gegen Christian Lewandowski boxen.
Ja, genau, so, also chancenlos eben, ne? So, und von daher, das ist, also, bitte nicht, bitte nicht. Also, da sollen sie schon einen Mann mit zumindest, ja, mit ein bisschen Skill rauspicken. Und das ist bestimmt machbar, denke ich. Ist ja immerhin noch ein Monat bis dahin.
So ist es. Und Andrade wäre auf jeden Fall sehr sexy so als Gegner, aber.
Das wäre gut.
Sexy, Hexi.
Ja, aber ob es so kommt, man wird sehen. Gut. Ja. Dann kommen wir doch einfach mal Zu den Fragen, Robert.
Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
Genau, Tim Dahlkemper hat bei Facebook uns geschrieben, ich lese mal die Nachricht in Gänze vor, danke für die neue Folge, hab ich mir wieder gerne angehört. Manchmal lässt die Soundqualität etwas zu wünschen übrig, vielleicht könnt ihr daran noch feilen. Ja, das geht auf meine Kappe, weil ich meinen PC über eine WLAN-Antenne verbunden habe und klug wie ich bin, war diese WLAN-Antenne unter meinem Schreibtisch und so ist ab und zu mal die Verbindung abgebrochen. Ich habe das jetzt aber soweit gefixt und ich denke, das sollte jetzt in dieser Folge behoben sein. So, weiter geht die Nachricht mit zwei Fragen meinerseits. Sind einmal, was ihr zu Mikkel Kessler und seinem gescheiterten Comeback sagt und was ihr dazu meint, dass Kalle Sauerland ja bei Sauerland Promotion raus ist. Ansonsten wäre ein Interview mit einem aktiven Boxer mal ganz cool. Schöne Grüße. Ja, dann leite ich das mal an den Eugen und an den Imanu weiter. Was sagt ihr zu dem gescheiterten Comeback von Mikkel Kessler?
Ja, gute Frage. Also Kessler hat ja jetzt auch schon seit 2003 nicht mehr gekämpft. Ja, 2013. Ich meine, es ist...
Nicht seit 15 Jahren.
Ja, aber seit 5 Jahren und... Ja, also irgendwie hat
das... Der Kampf war ja auch schon so, dass man sagen könnte, da gab es nichts dran zu rütteln, dass er den verloren hat.
Nee.
Das war ja in keinster Weise irgendwie ein enges Ding. Das war ja eine eindeutige Sache.
Ja, den zweiten Vorstandskampf hat er klar verloren und... Er hatte ja auch irgendwie mit den Augen damals schon irgendwie große Probleme gehabt.
War das gewesen, ja.
Und hatte da am Ende der Karriere halt schon große Probleme. Und jetzt hat er irgendwie noch so eine Borreliose, Virenerkrankung gehabt.
Bakterienerkrankung, die kriegt man meistens durch Zeckenbisse.
Ja, und ich denke, er hat sicherlich trainiert, aber... Wahrscheinlich hat er auch einfach dann so gemerkt, im Gym, beim Training ES39, dass er einfach nicht mehr auf dieses Level kommt, was er mal hatte.
Ja, zumal er das ja auch vor 5 Jahren schon gegen Frotch nicht mehr hatte.
Ja.
Da war er 34.
Ja. Und man kann ja schon immer, und es ist ja immer schon so gewesen, wenn es einmal weg ist oder... dann bleibt es weg. Also es gibt ja kaum wirkliche Comebacks nach Jahren im hohen Alter, die irgendwie erfolgreich sind oder so. Das gibt es ja so.
Ich würde sagen, Vitali Klitschko.
Ja.
Der ein paar Jahre weg war, aber man muss natürlich auch sagen, er hatte immer eine gewisse Klasse auch gehabt und ja, dann muss ich Imanu dann auch beistimmen, so kräftig ist das Schwergewicht zu dem Zeitpunkt ja auch nicht gewesen.
Ja, das Vitali kann man auf jeden Fall davon sprechen, weil der hat ja vor seinem ersten Karriereabschnitt oder nach seinem ersten Karriereabschnitt, da hat er auch schon einige schwere Verletzungen gehabt, große Rückenprobleme, musste damals ja auch einige Kämpfe absagen und dann kam er ja doch wieder zurück. Also das war schon stark, aber bei Kessler...
Ja, vielleicht, also, wenn man mit Abstrichen könnte man vielleicht noch George Foreman dazu rechnen.
Der
hat
10
Jahre raus, er hat dann auch nochmal 30 Kämpfe, muss man sich auch mal vorstellen, mit 38 oder so nochmal angefangen und hat dann noch irgendwie ungefähr 30 Kämpfe gemacht, von denen er auch noch ein paar verloren hatte, aber dann doch noch irgendwie gegen Muras geschafft hatte, mit Punkten zurückliegen, noch Weltmeister zu werden. Ja, ansonsten, wer würde mir noch einfallen? Muhammad Ali könnte man halbwegs noch dazu nehmen. Ich meine, dem haben sie ja den Titel aberkannt. Er war ja quasi in seiner Prime gewesen. War dann aber auch nicht mehr ganz so beeindruckend wie in den 60ern.
Ja.
Ansonsten, ich weiß nicht, wie lange waren nochmal die Pausen von Mayweather? Wie lange?
Ja,
der war doch auch einmal zurückgetreten.
Ja, und der war ja auch im Knast und so und... Aber so, der war ja auch nie 5 Jahre raus oder so. Das war ja, und der war ja auch nie so gebeutelt dann am Ende von Verletzungen, wie es Kessler vielleicht auch war dann am Ende.
Ja,
ne?
Ja.
Und ja, also ich denke, es ist einfach so, wenn du 39 bist und schon deine Meilen auf dem Tacho hast und dein Körper schon ein bisschen geschunden hast, dann ist es ja einfach auch super schwer, nochmal auf dieses Level zu kommen und wahrscheinlich hat er selbst irgendwie im Sparring und so gemerkt, es wird nicht mehr reichen.
Nee, das nicht. Also er hat im Interview gesagt, war ja schon Kampf angesetzt, ne? Ich glaube für Mitte November und er hatte dann ich weiß nicht, irgendwas war da, Gesundheitlich auf jeden Fall. Er musste den Kampf auf jeden Fall absagen.
Ja, wegen irgendwas. Der Borreliose-Erkrankung.
Ja, Borreliose, genau, das war das. So, und dann hat er gesagt, okay, ich mache erstmal wieder ein bisschen Pause, muss ich ja quasi wegen dieser Erkrankung, und hat dann irgendwie in diesem Zeitraum doch nochmal nachgedacht und gesagt, okay, ich lasse es dann doch besser ganz, weil ich die Motivation auch gar nicht mehr so wirklich
Ich zitiere mal kann. Von boxenmagazin.com.
Ja.
Ich höre auf, es ist vorbei. Nee, es ist jetzt vorbei. Ich habe es lange Zeit versucht, sagte Kessler zu BT. Ich bin mir aber klar geworden, dass es nicht geht. Ich kann die Motivation nicht mehr finden. Ich mache keine halben Sachen. Ich muss voll da sein. Der Funke ist aber weg, scheint es.
Genau. So, und also A, mit der Motivation. Ich denke mal, damit meint er wahrscheinlich auch, hat trainiert, er hat Sparring gemacht. Und dann kurz vorm Kampf kommt wieder so ein Ding mit der Borreliose. Und ich denke, dann ist irgendwie vielleicht bei ihm so klar geworden, jetzt musst du wieder pausieren, jetzt ist das Ganze, was du trainiert hast, im Endeffekt wieder bei Null. Du musst wieder neu trainieren, neue Kampfansetzungen und wieder alles von vorne. Und ich denke, das meint er damit, dass einfach da so der letzte Funke weg ist, sich nochmal durchzubeißen bis zum nächsten Kampf und vielleicht eventuell ja. wieder durch irgendwas gestoppt zu werden. Dann hast du das noch mit der Augenverletzung gehabt, wie gesagt, so in Sachen mit Quatsch. Ne?
Das ist ja auch ungefähr das Gleiche, weil im Alter ist einfach deine Regenerationszeiten werden länger, es wird alles viel, viel schwieriger und das hat der Alte erkannt, ne? Dass es nicht mehr reicht und nicht mehr geht.
Und deswegen finde ich es wirklich auch von ihm oder von seiner Seite aus fair. Ich denke, diesen angesetzten Kampf hätte er mit ziemlicher Sicherheit gewonnen gegen diesen Opponenten, unabhängig von seiner Retire-Zeit, weil der Gegner halt überschaubar war. Aber für die absolute Weltspitze nach 5 Jahren off und der Performance im letzten Kampf, auch wenn es Forge war, natürlich, und gegen den darf man natürlich auch verlieren, aber denke ich auch, hätte das nicht mehr gereicht. Und deswegen finde ich es eigentlich von ihm auch fair zu sagen, aus sportlicher Sicht, ich höre jetzt auf, ohne einen Kampf zu machen oder ohne nochmal so einen Cash-Kampf zu machen, weil er hätte mit Sicherheit auf jeden Fall in einem Duell gegen wen auch immer, gegen einen relativ guten Mann mit Gürtel, nochmal richtig viel Geld verdient und darauf verzichtet er ja quasi dann auch. Und das finde ich im Prinzip für den Sport und auch für die Fans fair zu sagen, ich mache das gar nicht. Bevor ich jetzt irgendwie da mit 50% antrete, verliere das Ding und die Leute sind halt nur enttäuscht noch von meiner Leistung, so im letzten Fight. Ne? Da gab es ja einige, die das nochmal gemacht haben, zurückgekommen sind, nur nochmal abzucashen, um dann wieder in den Ruhestand zu gehen. Und finde ich cool von ihm, dass er da schon im Training vorher dann sagt, nö, verzichte ich drauf, die Motivation reicht nicht mehr und ja, hol mir keine Niederlage mehr ab.
Ja, ansonsten, na gut, jetzt mal spontan einen aktiven Boxer aufzutreiben für ein Interview ist schwierig. Die andere Frage war ja, dass Kalle Sauerland ja bei Sauerland Promotion raus ist. Muss ich jetzt passen, das ist mir neu. Ich weiß nicht, weiß da jemand von euch was drüber? Also mir ist das neu.
Gehört habe ich.
Ja, es sollte ja irgendwie der Nisse da irgendwie übernehmen, aber... Ja,
ist das, was also, schon fix ist, mir die Frage. Also gehört habe ich es ja, dass da so etwas irgendwie im Raum steht, aber ist das wirklich schon fix? Weil so eine fixe Meldung habe ich jetzt noch nirgendwo gelesen diesbezüglich.
Mich auch nicht, aber ich denke, bei dem Niedergang, der da so ist, würde auch das keine Rolle spielen irgendwie. Keine Ahnung. Ich finde, seine Interviews sind eigentlich immer extrem lustig. Also da gibt es ja bei YouTube mal Interviews mit ihm und das sieht man einfach, weiß ich nicht, das ist schon sehr, sehr interessant, ne? Der Typ so vom Wesen her. So ganz ungedopt scheint er da auch nicht zu sein. Ja, keine Ahnung.
Wieso? Also ich weiß davon jetzt nichts.
Ich auch nicht. Aber, ja. Irgendwie habe ich nur mal gelesen, dass das Nizza Sauerland das dann irgendwie übernehmen soll, aber ja, es ist halt eh schwierig, so in Deutschland boxen momentan und ja. Ich bin mal gespannt, wie es da und ob es da noch groß weitergeht. Ich meine, man verpflichtet ja schon immer noch ein paar junge Leute, aber ja, das hat einfach nicht mehr dieses Level von dem, was es mal hatte, so. an Sauland früher. Und ja, ob die nochmal hochkommen, schwierig.
Ja, wie gesagt, ich würde gerne mal im Sommer mit euch eine Sondersendung zum Thema deutsches Boxen machen. Und da kämen natürlich Sauerland und andere Promoter definitiv auch mit rein.
Ja, das sollten wir tun.
Gut, sollten wir dann auch für heute Schluss machen? Weil ich habe jetzt eigentlich nichts mehr an Themen.
Nee, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder.
Circa.
Genau, und ja, wenn ihr sonst Fragen, Wünsche, Anregungen habt oder so, dann immer her damit. Sonst teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter, das freut uns immer. Und dann bis zum nächsten Mal.
Servus. Bis dann.